Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschert.
Fantastisch. Dann sage ich ein herzliches Willkommen an meine Gäste im Podcast Schmetterlinge im Kopf, der Podcast, in dem man alles sagen darf. Und Gäste, das ist ja beim Steffen ein bisschen falsch gesagt. Steffen und ich, wir machen das ja. Und wir haben den fantastischen Thilo Mischke hier. Nicht nur mit seinem neuen Buch, sondern wir sind ja leider auch überrollt worden in den letzten Tagen von Nachrichten, die wir alle irgendwie, ich weiß nicht, ob wir es alle nicht geglaubt haben. Und ich glaube, ich habe von dir, Thilo, gehört, du bist einer, der privat und berufliches nicht nur schwer nicht vermischen kann, sondern es durchaus auch vermischt, beziehungsweise es durchaus als Privileg siehst, einen Beruf zu haben, bei dem man Privates und Berufliches sozusagen vermischen kann. Und dann bist du ja noch jemand, der unglaublich viel gemacht hat, aber unter anderem eben auch in der letzten Zeit in der Ukraine warst und deshalb ja wahrscheinlich nicht nur einfach, wie wir jetzt Zuschauer sind, wobei Zuschauer ist ja zu viel gesagt, wir sind ja durchaus beteiligt, aber wie weit fasst dich das denn auch privat an, was da gerade so in dieser Welt passiert?
Überraschenderweise, wir haben das gestern im Büro auch diskutiert, beziehungsweise heute, es berührt mich privat weniger als Afghanistan, erstaunlicherweise. Also ich habe tatsächlich geweint, als Kabul gefallen ist, weil einfach ich wusste, dass die Situation so, also weil ich einfach ahnen konnte, wie auswegslos diese Situation ist, weil ich geahnt habe, wie gering die Solidarität Europas sein wird, um afghanische Flüchtlinge aufzunehmen und wie sehr diese Menschen dort ihrem Schicksal überlassen wurden. Es berührt mich beruflich stärker, die Ukraine, weil ich dort schneller agieren kann. Also natürlich bin ich auch traurig, ich habe meine Freunde, die ich in der Ukraine habe und auch in Russland angerufen und verarbeite das eben auch sofort als Arbeit. Also man sieht es, das ist ein guter Beleg dafür, dass ich eben einen befreundeten russischen ukrainischen Soldaten anrufe und ihn frage, hast du Bock mit mir dieses Gespräch als Podcast zu machen? Und er sagt, na klar, so. Und jetzt zum Beispiel ist eben gerade eine Folge, wir machen das immer so, dass ich die erst auf Englisch hochlade und dann auf Deutsch übersetze, weil das sehr viel Arbeit ist, das dann immer noch zu übersetzen. Und eben gerade wurde die Folge veröffentlicht von meinem Freund aus Moskau, der eben ein überraschend offenes Bild zeichnet von der Haltung der russischen Zivilgesellschaft, die natürlich nicht dahinter steht. Weil bei uns kommt, oder zumindest große, oder die Jungen, viele junge Leute stehen nicht dem dahinter. Weil das, was wir kriegen ja fast nichts mit. Wir kriegen ja nur mit, was Putin für sein Volk entscheidet. Und man kriegt ja, man hört heute zum ersten Mal, es gibt kleine Demonstrationen, aber eben der Freund erzählte mir, nee, das ist ja schon seit Jahren, sehen wir unsere Heimat in sich zusammenfallen und uns unserer Optionen und Möglichkeiten beraubt. Und so funktioniert dann eben auch mein Leben. Und das berührt mich natürlich, aber geschmerzt hat tatsächlich Kabul, Afghanistan, mich schmerzt Syrien sehr, weil ich wahrscheinlich da auch die größten traumatischen Erfahrungen hatte. Ich hatte in der Ukraine nicht so schwere traumatische Erfahrungen, deswegen berührt mich das wahrscheinlich nochmal anders.
Ja, mich hat es ehrlich gesagt berührt, weil ich gar nicht einschätzen kann, wie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, verrückt, das wäre die Frage, wie verrückt der Putin ist, ob er tatsächlich derartige Fantasien hat, auch in den europäischen Raum einzudringen, weil dann wäre es ja nun wirklich uns direkt vor die Füße gefallen. Und ich hatte mich gestern beobachtet, ich bin jetzt kein ängstlicher Typ, aber ich hatte gestern tatsächlich einen kurzen Anflug von Angst, weil ich mir dachte, was kann eine einzige Person, die ja scheinbar auch dem russischen Führungsstab entglitten ist, eine einzige Person kann im Grunde dafür sorgen, dass zumindest ein unfassbarer Schaden angerichtet wird. Also ich will jetzt nicht von Gewinner, Verlierer und so weiter reden, die gibt es ja im Krieg selten. Wie ist es da mit dir? Hast du vor solchen Dingen Angst?
Also tatsächlich war mein Reflex auch, hebe ich 5.000 Euro ab und wechsle die jetzt in Gold, falls irgendwie so richtig the shit hit the fan, oder wie man sagt, shit hits the fan. Die Überlegung hatte ich auch, aber die habe ich gleich verworfen. Es ist, und das auch alle meine Gesprächspartner in den letzten Tagen widersprechen dem Bild, auch ich widerspreche dem, dass der Mann verrückt ist.
Ja, deshalb habe ich
keine Anführungszeichen. Also, dass er nicht verrückt ist.
Der ist nicht verrückt. Er verfolgt, also das Handeln Putins, also man versucht sich das zu erklären, ich entziehe mich auch hier oder ich weigere mich irgendwelche Prognosen, wird er irgendwie Polen angreifen oder die Slowakei oder andere NATO-Mitglieder. Das ist seit Jahren geplant. So, was nicht bedeutet, dass er das umsetzt. Also die Planung machst du natürlich, also so wie eben in der Corona-Pandemie es schon vor der Pandemie eben einen Plan gab, was passiert, wenn es eine Pandemie gibt. So, also eine Regierung plant eben so etwas. Und der Gesprächspartner aus Russland hatte was Interessantes gesagt. Der meinte, er als Bürger dieses Landes konnte beobachten, wie Putin sich in den letzten 2 Jahren im Verlauf der Corona-Pandemie so radikalisiert hat. Weil der eben so von der Welt abgeschnitten war, weil der, also man sagt in Russland, der saß eigentlich 2 Jahre in einem Bunker, der hat vermutlich kein Telefon gehabt, die Informationen, die er von seinem Stab bekommt, sind sowieso alle gefiltert, er sitzt da in seinem, also so die Telegram-Gruppe von Attila Hildmann ist ungefähr das, was der Bunker von Putin eben war. Nur da etwas haben wir ganz
doch schon Überschrift für diese Folge. Ja.
Also so, der Effekt.
Nein. Man weiß, er soll zuletzt
werden. Also dieser Effekt, der da passiert, wenn du dich immer mit diese sozusagen immer wieder selbst bestätigst in dem, was du denkst und glaubst, dann, also nicht, dass jetzt irgendwie Attila Hildmann und Wladimir Putin ein und dieselbe Person sind und das gleiche Ziel haben, weil der eine ist wirklich verrückt, nämlich Attila Hildmann, und der andere ist eben, hat wahrscheinlich einfach irgendwann selber geglaubt, dass er wirklich die Ukraine entnazifizieren muss. Und man darf auch nicht vergessen, dieses Entnazifizieren ist echt so ein Ding in Russland. Also wer mal den 9. Mai in Russland gesehen hat, also bei uns 8. Mai, in Russland 9. Mai, Staatsfeiertag, Befreiung Europas vom Hitlerfaschismus, du siehst, wie sehr die Leute das bewegt. Und es reichen eben 5 polpige Faschos in der Ukraine, um als Argument das zu nehmen, wir befreien jetzt die Ukraine vom Faschismus. Das ist überhaupt kein...
Wobei, das verstehen ja viele hier nicht. Also ich hatte jetzt auch gerade einen Freund, und der schaute mich an und sagte, was heißt denn Neonazi? Was hat denn Ukraine mit Neonazi zu tun? Das verstehen natürlich viele überhaupt nicht, weil sie das eine mit dem anderen ja gar nicht in Verbindung bringen. Also dieses Narrativ funktioniert jetzt zumindest in meinem Umkreis eher selten, aber im russischen Umkreis ja scheinbar ja auch nicht so oft, ne, wenn die Leute da auch am Demonstrieren sind, aber vermutlich öfter als hier.
Man kriegt es halt auch einfach nicht so mit. Also ich habe jetzt auch schon bei vielen Nachrichtensendungen und Reportagen gesehen, die Reporter ernähren sich gerade von Social Media. Also dass man kann es nicht genau einschätzen, man ist zwar vor Ort, man kriegt aber wenig mit, und viele Informationen kommen gerade aus Social Media, wo man sagt, ja, gut, ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste Informationsquelle. Also, aber ich wollte den Thilo ganz kurz mal fragen, gibt es bei dir auch eine Stimme oder einen Moment, wenn sowas passiert, bei aller Berührtheit, vor allem wenn man persönlich vor Ort gewesen ist, wenn man da Leute kennt, wenn man das alles schon erlebt hat, dass da auch ein Redakteur rauskommt oder ein Podcaster und sagt, naja, andererseits ist es jetzt auch Inhalt, andererseits kann ich da auch produzieren, andererseits kann ich da auch verkaufen, oder ist da der Gedanke gar nicht da?
Verkaufen spielt nie eine Rolle. Also wirklich, die Kohle ist mir schon immer egal. Ich würde für 8 Mark irgendwie dahin fahren, weil mich das einfach interessiert. Also jetzt das Buch, was jetzt am 1. März erscheint, erklärt das auch ganz gut. Also gibt es eine Stelle, habt ihr die Möglichkeit gehabt, das zu lesen schon?
Die ersten 60 Seiten, ja.
Okay, da gibt es diese Sache, wo ich erkläre, wie Kriegsjournalisten im Kern funktionieren. Und man erzählt natürlich immer irgendwie jetzt hier in dem Podcast, machen wir mal die Variante, was man normalerweise erzählt. Mir ist die Wahrheit total wichtig. Ich möchte aufklären. Man muss unbedingt zeigen, was das Leid vor Ort ist. Und das stimmt auch. Aber ganz tief drin und so in jedem Kollegen eigentlich, in jeder Kollegin, die vor Ort arbeitet, ist, es ist ein Abenteuer und ich will es erleben. Also die innere Motivation ist zum Vorteil der Konsumenten, weil du musst schon einen Dachschaden haben, zu sagen, ich möchte mal Krieg sehen. So. Und das ist die Triebfeder.
Da fällt mir spontan Paul Ronsheimer ein.
Genau, Paul Ronsheimer ist auch so ein Haudegen, der...
Egal, ob man ihn mag oder nicht, aber ich war doch fucking impressed. Also der geht ja auch so ein bisschen dahin, wo es weh tut. Ne? Also man muss das Bild nicht mögen und man muss ihn nicht mögen, aber...
Aber der ist auch gerade schon in der Ukraine und zeigt Eier auf jeden Fall.
Ich habe schon auch das Gefühl, dass das bei ihm eine gehörige Portion Abenteuerlust, hört sich in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen zynisch an, aber schon auch der Wunsch ist, das zu sehen.
Ja, aber ich habe fast bei ihm das Gefühl, er muss es machen, weil er das Gefühl hat, das gehört zu seinem Berufsbild dazu. Das ist einfach dahin gehen, wo es weh tut, und ich muss live vor Ort sein. Ähnlich, ja.
Und du hast schon angesprochen, am 1. März kommt dein Buch raus. Ja. Alles muss raus. Deshalb sprechen wir ja eigentlich ein blödes Wort, aber es passt ja auch wiederum ganz gut. Und du hast mich mit deinem Buch, also erstmal Alles muss raus. Ich weiß es ja, aber sag mal, Alles muss raus hört sich jetzt an, billig, billig, schnell, schnell, aber du meinst es natürlich anders.
Für dich ich meine es aber auch so.
Es gab alles. Okay, warte, ich mach gerade lassen. Danke. Ja.
Gut, schneiden wir raus.
Wir hatten eine große Diskussion beim Verlag, weil der Verlag das nämlich auch meinte, das klingt doch aber ein bisschen so, als wäre es irgendwie so ein Sonderangebot. Und ich meinte so, ja, aber guck mal, in dem Buch geht es auch relativ viel um Kapitalismus und um das Ausverkaufen und um, was ist eigentlich noch was wert. So, das ist so ein bisschen die Meta-Ebene, die da drin steckt, aber es heißt eben auch, alles muss raus, alles muss erzählt werden. Und genau, es steckt beides drin. Gewünscht ist eher die zweite Assoziation, also dass alles erzählt werden muss.
Und ich wollte nur ganz kurz sagen, die ersten 60 Seiten nicht aus Desinteresse, sondern weil die Zeit noch nicht vorhanden war. Wir haben vor 2 oder 3 Tagen die PDF bekommen und das Hardcover noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall zu Ende gelesen, weil du, das kann ich schon mal nach den ersten 60 Seiten sagen, einen sehr, 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 sehr schönen Schreibstil hast. Und das ist jetzt kein Geschleime, sondern billige Anbieterung. Nein, das ist, weil es wirklich, weil du echt einfach toll schreibst. Man merkst, du hast 1-2 Jahre Berufserfahrung. Also, das ist, merkt man schon. Aber sehr, sehr geil. Und da sind schöne Passagen dabei, schöne Thematik. Also, da kann man jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall kaufen. Ich habe mir eine Sache rausgeschrieben oder ausgedruckt. Auch gerade zum Thema Afghanistan und Co. rausgehen. Zitat aus dem Buch. Ich will davon erzählen, weil ich in den letzten Jahren verstanden habe, dass es nicht normal ist, was wir, ich, das Team, auf unseren Reisen erleben. Es hinterlässt Spuren auf meiner Seele. Das Erlebte hat mich verändert und zwar fundamental, dass ich daran zerbrechen könnte. Es ist nicht normal, obwohl es für mich Normalität ist. Und das fand ich schon sehr wow, also sehr deep und sehr ehrlich und so direkt. Und wollte mal fragen, was machst du, um, wenn du so eine Reise hattest wie Afghanistan oder Syrien oder Nordkorea, was macht Thilo, um runterzufahren? Also du gehst schwimmen, das weiß ich mittlerweile. Und ja. Du hast ja immer einen Joint, sehr sympathisch. Aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn du Mittwochabend Feierabend hast, Podcast ist fertig, hochgeladen und jetzt, also kein Krimi, das weiß ich auch schon.
Also sozusagen, du meinst jetzt nicht, ich habe so eine aktive Methode des Runterkommens, also wo ich merke, okay, mir geht es jetzt schlecht, ich muss etwas tun. Du meinst eher, was ist meine Normalität, wie sieht mein normales Leben aus? Genau,
also wo sehe ich dich? Sehe ich dich abends in der Kneipe oder beim Badminton oder vorm Fernseher und Let's Dance gucken, wie ich es mache? Sehr empfehlenswert.
Ja, so, das ist Kategorie eher so. Also du musst dir vorstellen, ich glaube, ich lebe das spießigste Leben außerhalb meines Berufslebens, was man sich vorstellen kann. Also so, ich bin wirklich... ich will nicht unter Menschen, ich will nicht ausgehen. Ich bin in Berlin geboren, ich habe das glücklicherweise alles erledigt. Dieses ganze so Party, Berghain, was man so in Berlin eben erleben muss. Deswegen habe ich da auch gar keinen FOMO. Also das ist so, ist Haken hinter. So. Und ich bin wirklich, und das mache ich ja mit meiner Freundin, wir arbeiten ja zusammen und sind sehr viel zusammen, auch an der Front. Wir kommen nach Hause und dann wird eigentlich sich hingesetzt. Und auf dem Rücken gelegen und gelesen, Videospiele spiele ich gerne, ich lese extrem gerne. Also es wird einfach das normalstmögliche Leben gelebt, was man sich vorstellen kann. Und ich habe auch gar kein Interesse an, also logischerweise, an so extravaganten Hobbys. Also ich will keinen Fallschirm springen, ich möchte nicht irgendwie alle Achterbahnen der Welt erfahren, ich möchte kein Basejumper werden, ich möchte keinen Flugschein machen, ich will das alles nicht, ich will meine Ruhe. Und
naja, also wenn ich jetzt so die ersten 50 Seiten deines Buches lese, dann wollte ich an deiner Stelle in meiner Freizeit auch keinen Fallschirm springen.
Ich will nur in die Wanne. Ich möchte mal nur also, in die Wanne.
Aber in der Tat, was ich sehr cool finde, ist zum einen vermischst du auch in deinem Buch Privat und Beruf. Also jetzt natürlich, du erzählst es nebeneinander, nacheinander, also seriell, das erste Kapitel hat mich wirklich komplett gepackt. Ich muss auch von dem Erlebnis erzählen. Im ersten Kapitel reist du durch El Salvador, ein Land, das jetzt viele Menschen nicht kennen. Man weiß noch, dass es in Mittelamerika, glaube ich, liegt, Südmittelamerika. Was ich jetzt nicht mehr wusste, ist, dass es unfassbar karg sein muss und dass es auch ähnlich von Brutalität überschwemmt sein muss. Und ich habe mir dann die, nicht Mühe gemacht, muss man nicht, und habe in meinen Google reingerufen, El Salvador. und bekam die blumigste Beschreibung eines so wunderbaren Landes, in das man unbedingt zu reisen hat, wenn man sein Leben wirklich mit tollen Erlebnissen bereichern will. Und musste sehr
schön. Wir empfehlen also jetzt unsere Gruppentouren.
Ich musste laut lachen. Also es wurde irgendeine Bibliothek und ach, und Vegetation und ich weiß nicht. Und dann habe ich dein Buch weitergelesen und dann kam natürlich auch noch diese schreckliche Passage, zu der ja deine Reise in dem Jeep führt, nämlich zu diesem jungen Mann, der sein Leben beendet hat, beziehungsweise den ihr ausgegraben habt.
Also umgebracht wurde.
Bitte?
Umgebracht wurde.
Also der umgebracht wurde, genau, richtig, der umgebracht wurde. Wie verarbeitet man sowas? Also ich konnte es schon schwer lesen, ehrlich gesagt, weil das, ich will jetzt gar nichts spoilern, das kann jeder selbst lesen, das ist natürlich kein schönes Erlebnis, aber du hast auch geschrieben, man kriegt es eigentlich auch nicht mehr raus. Also die Bilder an sich bleiben drin, aber bleibt es traumatisch irgendwie drin oder hast du eine Möglichkeit zu sagen, du kannst es irgendwo wegpacken, dass es dein Leben nicht so nachhaltig beeinflusst?
Also ob das traumatisch ist, das ist noch nicht, also es ist grundsätzlich eine traumatische Erfahrung, das zu erleben. Ob sozusagen ein psychologischer Leidensdruck dadurch entsteht, also das ist dass man depressiv, PTBS, also all diese berühmten Phänomene, die in solchen Extremsituationen entstehen können, das ist bei mir noch nicht der Fall. Mhm. In dem Moment, das war auch, also das ist 6 Jahre her, als es passiert ist. Also es war einer der ersten Drehs für die erste Staffel von Uncovered. Das passierte als so wie, weißt du, ich komme so aus dieser, ich habe schon so ein bisschen gefährliche Sachen erlebt, aber das war dann sowas wie mal auf einer Faschodemo mitlaufen. So, oder irgendwie mal investigativ irgendwo reinschmuggeln und nicht dabei erwischt werden. Ich habe aber noch nie ich war noch nie mit dem Tod konfrontiert. Und deswegen war das für mich eine ganz krasse Erfahrung. Immer wenn jemand zum Beispiel sagt, irgendwie, wenn jemand von einem Mord redet oder wenn in einem Tatort eine Leiche irgendwo liegt oder wenn du eine Leiche in einem Film siehst oder in einem Buch findest, dieser junge Mann und das, was ich dort gesehen und gerochen habe, über diesen Geruch schreibe ich ja sehr viel auch, das poppt auf, das ist da und das ist dann diese traumatische Erfahrung, dass du, wenn ich die Augen schließe und an Tod denke, sehe ich diesen gelb-blauen Körper. So dieses, ich sehe das einfach und das erschreckt mich auch nicht mehr. Es war schlimm in den ersten, es sind immer die ersten 48 Stunden nach so einer Erfahrung, sind furchtbar. Da weint man manchmal, also da habe ich auch geweint in der Dusche, weil ich wollte das Bild weghaben, was in meinem Kopf ist. Aber man gewöhnt sich eben daran, so wie der Rest der Welt sich eben auch an diese ständige Anwesenheit von Tod gewöhnt hat, gewöhnst du dich selbst auch daran, dass das eben jetzt Teil deines Erlebnishorizonts ist. Das habe ich gesehen, das gehört jetzt dazu, mir ist nichts passiert. Und deswegen, so verarbeitet man. Man verdrängt die Wirkung, also auch zum Beispiel, was ich immer verdränge, war, dass es total gefährlich war, die Situation. Also ich weiß nicht, ob ich es im Buch geschrieben habe, dass wir eben mit großer Wahrscheinlichkeit beobachtet wurden von eben Kartellen, beziehungsweise von Gangs, die darauf warten,
die verstehen da keinen Spaß, denen ist deutscher Journalismus relativ wurscht.
Ja, hast du dich denn rangehangelt, weil du sagst, du fingst an auf, auf einer Nazi-Demo willst du ja nicht unbedingt mitlaufen, also halte ich schon auch für sehr unangenehm und ja, gefährlich, vermutlich auch. Aber hast du dich denn rangetastet an die Gefährlichkeit, also dass du irgendwann gesagt hast, gut, jetzt war ich auf einer Nazi-Demo, jetzt war ich vielleicht auf der zweiten, auf der dritten, jetzt müsste mal was anderes kommen, du erzählst im zweiten Kapitel von Mogadischu, kleine Fenster, Obacht, hangelt man sich so ran, also oder kommt irgendwann auch ein Punkt, wo du sagst, ach nee, also mehr muss es jetzt nicht sein, wobei mir fiele jetzt gar nicht so ganz viel mehr ein, außer dich direkt in ein Kriegsgebiet natürlich.
Dieser Punkt, dass man sagt, nee, der kommt zuerst. Also so zum Beispiel haben wir vor 6 Jahren eben doch gesagt, ach krass, wir machen mal jetzt, komm, lass uns mal nach Afghanistan fahren und irgendwie ein bisschen, da ist spannend. Und dann habe ich gesagt, nee, ist mir zu gefährlich. Oder dann war auch eine Überlegung, wir fahren in Kongo. Nee, ist mir zu gefährlich, mache ich nicht. Und du tastest dich ran, dass du eben merkst, okay, ich war jetzt im Irak. Okayes Land, ist nicht so unsicher. Es ist nicht so gefährlich, wie man denkt, dass es das ist. Und dann war ich in Syrien und habe festgestellt, okay, das ist schon ganz schön gefährlich hier, aber es ist immer noch nichts passiert. Und dann kam wieder Kongo und dann habe ich gesagt, ja, easy, machen wir jetzt, weil jetzt weiß ich ungefähr, wie es sich anfühlt. Und dann kam sogar nach dem Kongo, eins von beiden war davor, und dann kam eben Afghanistan, was so meines Erachtens nach Afghanistan ist so eins, zumindest vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren, als wir da waren, war es ultra gefährlich, weil du hattest eben eine Taliban, die im Untergrund agiert. Jetzt ist es viel sicherer, wenn du jetzt nach Afghanistan fahren würdest. Und du gewöhnst dich peu à peu an diese Gefahr. Also wir eigentlich, das, ich hätte beinahe heute diesen Podcast abgesagt, weil wir geplant haben, in die Ukraine zu fahren. Mhm. Und ich wollte nach Lviv oder Lemberg und dann habe ich gesagt, wir haben einen jungen Volontär hier und ich meinte, du kommst mit. So. Und er so, krass, okay. Und dann geht so ein kleines Programm, läuft dann ab, Westen, Helme, Erste-Hilfe-Sets, haben wir alles wird gesammelt. Und dann haben wir aber die Situation an der Grenze gemonitort und haben gesehen, der Rückstau raus aus dem Land ist jetzt schon 24 Stunden.
Okay.
Und das heißt, wenn jetzt, und die Wahrscheinlichkeit, dass Lemberg-Lviv flächenbombardiert wird oder bombardiert wird, also der Unterschied zwischen Artillerie ist ja, das trifft gezielt Artillerie, und wenn du Pech hast, trifft es eine zivile Einrichtung. Bei Bombardement ist immer, alles geht kaputt. Dann hast du, also dann kannst du Schüssi sagen, wenn das losgeht. Und ich habe gesagt, wenn die anfangen zu bombardieren, nämlich in Kiew, haben wir noch Zeit, können schnell raus aus der Stadt, stehen dann aber plötzlich 24 Stunden an dieser Grenze. Wenn die bombardieren, stehen wir 72 Stunden an der Grenze. Wir kommen aus dem Land nicht mehr raus. Also haben wir gesagt, nee.
Machen wir aber nicht. Aber wenn du mal in dich reinhorst, oder hast du so Momente, wo du zwischendurch nicht reinhörst und sagst, okay, Thilo, warum? Why? Ja. Oder auch bei
Hotel. Dafür ist dieses Buch.
Ja. Genau. Und also eine Alternative wäre ja zum Beispiel beim HR irgendwie die längste Alle Wurst Hessens präsentieren. Also da wird es ähnlich aufregend. Aber dass man sagt, also hast du so, dass du mal mit deiner, eventuell was für Planung auch immer, privat, oder dass man sagt, ach weißt du, ich glaube, wenn ich das und das auf meiner Liste noch habe, oder ist dafür einfach, bist du dazu zu rastlos?
Ich bin super rastlos. Also ich bin ein extrem rastloser Mensch. Ich glaube, jeder würde sofort sagen, du hast ADHS. Ich kann, aber das hat, glaube ich, auch Matze auch erzählt im Hotel Matze, dass ich gut gelernt habe, damit umzugehen. Also ich kann so
noch Schuppi da.
Nee, jetzt gerade gar nichts. ich kann in der Art und in dem, was ich tue, einfach diese Unruhe stillkriegen. Und das ist einfach, und der Zuhörer oder die Zuhörerin, der Zuschauer, der Leser, die Leserin, die kriegen das dann so, weil einfach mal, ja.
Aber die Unruhe könntest du ja auch stillen, indem du das verrückteste Dorf Hessens auch eine genau. Legendäre HR-Sendung.
Da wird nämlich die Alle Wurst präsentiert.
Ja. Oder präsentierst, genau. Ist denn so, und das war mein erster, oder ich will mal, was mich so angemacht hat eigentlich an dem ersten Kapitel. Ich mag eigentlich gar nicht so dieses hübsche, perfekte und so, weil das ist schön anzusehen und ich vergleiche es immer, nach Dresden ist immer schön, das ist alles total überrenoviert und dann hast du chinesische Touristen rumlaufen, was ja auch alles in Ordnung ist, aber Chemnitz finde ich schöner, weil da hast du eben auch da hast du noch so diesen, ja, ein alter Charme ist es ja nicht, aber du siehst einfach noch, wie es war, also so das, so dieses, so ein bisschen dieses Morbide, ist da so ein Drang, also dass du dir doch lieber anguckst, so die Unterwelt statt das Aufgehübschte, oder ist es wirklich einfach, weil da mehr drin ist in solchen prekären Situationen, in solchen gefährlichen Situationen, also du könntest ja auch von ganz tollen Sachen berichten. Quasi.
Das ist eine schöne Frage und die Antwort ist eigentlich auch relativ einfach. Ich würde lieben gerne für Vox Hotels testen.
Oh!
Hab ich auch keine
mehr nicht. Wir sind knapp am schönsten Dorf Hessens.
Habe ich überhaupt kein Problem mit. Es ist auch immer die Lüge gegenüber unseren Kameraleuten, wenn wir dann wieder aus irgendeinem kaputten Land kommen und einfach total im Arsch sind, alle krank irgendwie verkrustet. Und dann sage ich so, ey, nächstes Jahr, verspreche ich euch, machen wir Wolke 7, wir reisen und machen nur
Hotel-Tests. Das sagt er jedes Jahr.
Ja. Dann musst du die Schimmelflügen filmen, naja, Gott.
Nee, das ist gar nicht. Ich will keinen Service machen, sondern nur, das ist ein schönes Hotel, Ende.
Genau, Ende des Beitrags.
Aber die Sache ist die, das ist eben so eine Art, es ist eine Entwicklung. Also, weil wir haben früher in Uncovered ja lustige Sachen gemacht und irgendwie dann mal was Ernstes. Und wir haben aber festgestellt, dass eben der Zuschauer oder also die Zuschauenden, die haben so ein, also und ProSieben hat es dann auch entdeckt, diese neue Begeisterung für, was ist eigentlich wirklich los? Mhm. Und natürlich guckst du als Journalist, welche Geschichten interessieren mich, was könnte ich noch erzählen? Und du wirst automatisch immer dunkler, weil diese spannenden Geschichten sind eben am Ende die, ja, ich bin Störgeräusch, die spannenden Geschichten sind am Ende die echteren und das berührt die Leute. Weißt du, so, was willst du mich sehen, wie ich ein Kreuzfahrtschiff irgendwie durch die Karibik irgendwie fahren darf für 2 Sekunden oder irgendwie gucke, wie es so das ist.
Aber also, ich glaube, nach all dem, was du bisher gemacht hast, wird das die Leute schocken.
Mit Florian Silbereisen an meiner Seite jederzeit.
Wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr eine Kreuzfahrtfolge gemacht und das wurde dann auch total düster. Wir haben dann halt irgendwie rausgekriegt, unter welchen Bedingungen die Filipinos auf diesen Schiffen arbeiten waren. Sind dann haben wir dann entschieden, komm, wir fahren jetzt mal in die Philippinen und gucken uns die Lebenssituation an. Dann stellst du fest, das sind halt einfach so arme Menschen, die eben von einer kapitalistischen Weltindustrie ausgebeutet werden, die ihre Ausbildung, um auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten, selber bezahlen müssen und dann das erste Jahr umsonst auf diesem Schiff arbeiten, damit die diese Ausbildung abzahlen können. Also die Welt ist auch einfach nicht mehr lustig. Selbst die Kreuzfahrten, ja.
Aber wenn ich dich jetzt einfach frage, du kommst ja viel rum und erzähl doch mal, was gibt's denn Hübsches in der Welt? Also kannst du aus all dem, das ist vielleicht eher die Frage, kannst du aus all dem trotzdem sagen, ach, irgendwie ist es doch auch schön oder ja. Verkretzt es einem irgendwann überhaupt mal, nicht. Dass man sagt,
ja. Also ich glaube, wenn ich so ein Kriegsreporter werde, wer sein würde, der sich beruhigt mit irgendwie 3 Gin Tonics am Abend, würde ich eher so ein Zyniker werden. Das bin ich aber nicht, ich trinke ganz selten Alkohol. Ich liebe diese verkackte Welt. Also wir haben diese Welt als Menschen gegen die Wand gefahren. Da ist auch, also ich bin da auch null optimistisch. Für mich ist das das gegessenes Thema. Ich habe auch über die letzten Jahre gelernt, Frieden ist ein Traum. Das wird nicht passieren. Die Menschheit wird nicht den Punkt erreichen, wie bei Star Trek 4, dass wir eine friedliche Welt sind. Das größte Problem ist, dass wir Wale brauchen aus einer Zeitreise, damit wir mit Außerirdischen reden können. Das wird nicht passieren. Wir werden vorher vergehen an Krieg, weil Krieg ist Normalität und Frieden ist der Ausnahmezustand.
Also ich werde immer so ein bisschen böse angeguckt, wenn ich sage, der Mensch, also die menschliche Spezies in 2000-3000 Jahren, also es wird nicht die letzte sein und es wird relativ schnell gehen, dass wir weg sind. Und der Erde ist es ja am Ende wurscht, ob da ein Meter Öl über ihr, dann macht die 1 Million Jahre so rum. Und dann kommen irgendwelche Bakterien, die Öl auffressen, dann kommt die nächste Spezies. Ich finde sowieso, wenn wir sagen, wir machen Umweltschutz, das ist immer so ein bisschen weg von uns, hat mit uns alles nichts zu tun. Die Umwelt, finde ich, müssen wir gar nicht schützen. Sondern wir müssen uns ja schützen. Also eigentlich machen wir ja Menschenschutz, nur dann kommt es einem, glaube ich, einfach zu nah, wenn man es Menschenschutz nennt. Aber im Grunde müssen wir ja Angst haben, dass wir auf dieser Erde nicht mehr existieren können und nicht um irgendeinen Baum. Wobei der Baum ist dann halt das Mittel zum Zweck. Wo erwischen wir dich eigentlich gerade?
Im Büro.
Achso, okay.
In Berlin.
In Berlin. Berlin, ah, okay, genau. Weil ich dachte, du wärst irgendwo auswärtig, dann hätte ich dich tatsächlich gefragt, wo du geschwommen bist.
Ich war heute früh tatsächlich schwimmen, aber in Berlin.
Ja. Ich wollte mal fragen, ob es schon mal, ob es ein Thema gab oder ob es ein Thema in deinem Kopf gibt, wo du sagst, wenn das in der Redaktionssitzung auf den Tisch kommt, da werde ich mich nicht rantrauen oder das ist mir zu persönlich, ich glaube gefährlich ist bei dir nicht so, aber dass es dir zu persönlich wird, also dass jetzt irgendwie zum Beispiel ein Kamerateam kommt oder einer, der eine Autobiografie schreiben will und sagt, okay, erzähl mir mal deine Beziehung zu deiner Oma oder zu deinen Eltern. Also gibt es irgendwo irgendwie ein Thema, wo man Thilo Mischke, wo der Kopf geschüttelt wird und sagt, also das mache ich auf gar keinen Fall.
Also so, ich bin in so einer ganz luxuriösen Lage, dass ich die Themen selber festlege und es passiert eigentlich recht selten, dass ich Anfragen bekomme, ob ich nicht das und das und das machen will. Weil ich auch in der Branche, glaube ich, in der Fernsehbranche nicht wahrgenommen werde als Moderator, sondern einfach als Journalist, der aus Versehen vor der Kamera steht. Deswegen gibt es jetzt nicht so, was willst du nicht irgendwie Kai Pflaume beerben und eine Quiz-Sendung moderieren. Es gibt Dinge, wenn ich gefragt werde, sage ich meistens oder oft nein. Weil ich mich selbst nicht als berühmte Person sehe, die in Formaten stattfinden muss, weil sie eine gewisse Popularität hat. Also das interessiert mich auch überhaupt nicht, Popularität, so dass man mich auf der Straße erkennt oder dass irgendwie Selfies mit mir gemacht ist, daran habe ich null Interesse. Deswegen sage ich, wenn dann so, es gibt dann so Anfragen, willst du was irgendwie bei so River? Nee, ich will jetzt nicht lügen, weil das ist eine ausgedachte Anfrage. Na, so Oder genau, Arte hat irgendwann mal angefragt, ich habe ja vor 20 Jahren irgendwie über Sex relativ viel geschrieben oder vor 10 Jahren so Sexthemen bearbeitet, ob ich nicht irgendwie in der Doku als Stimmengeber, so weißt du, wie in diesen RTL2-Dokus, wo man so auf so einer Kiste sitzt und dann was sagt, was man gerade gesehen hat.
Ach, oh Gott,
so zu Pornos, ob ich dazu was sagen würde. Nee. So, und solche Anfragen gibt es öfter, dass ich so eine Meinung zu irgendwas sage, mit dem ich vermeintlich etwas zu tun habe. Und da sage ich eigentlich immer nein. Und solange sich eigentlich die Anfragen nicht in diesem Themenfeld bewegen, was ich beackere, sage ich nein. Also ich habe keinen Bock, irgendwie bei Promi-Duellen zu machen. Ich will nicht bei Promi-Backen mitmachen. Das interessiert mich. Es ist einfach...
Was für Formate.
Zum Beispiel so, es gab dann mal für Duell um die Welt und dann habe ich so mit dem Gedanken gespielt, weil es auch die Kollegen und von ProSieben und es ist ja irgendwie auch eine coole Sendung, gab es eine Überlegung und dann hat es glücklicherweise nicht geklappt von derer Seite aus und ich war dann eigentlich auch ganz froh, weil ich so dachte, nee, du gehörst da nicht hin, das ist nicht deine Welt. So. Ja,
also das heißt, du würdest dich da vielleicht auch gar nicht wohlfühlen, weil es einfach...
Ich bin auch echt schlecht in sowas. Also ich kann auch nicht auf Zuruf lustig sein. Ich kann mich nicht verstellen, ich kann nicht Schauspieler, ich kann das alles nicht. Und ich will es aber auch gar nicht können, um ehrlich zu sein.
Wie kommt man auf ein Format in 80 Frauen um die Welt? Also, weil du es gerade angesprochen hast mit und hat es funktioniert eigentlich? Ich habe es irgendwie nicht rausgefunden. Hat es funktioniert?
Natürlich nicht.
Wie hat nicht funktioniert, bitte?
Es hat nicht funktioniert und es ist auch, also dieses Buch hat ja im letzten Jahr noch immer wieder für Kontroversen gesorgt, wegen des sexistischen Buchtitels.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie viel Shitstorm gab es drauf?
Es hält sich in Grenzen und das ist auch der jeder Shitstorm ist verständlich. Ich habe aber auch schon sehr oft und auch schon vor 10 Jahren, als das Buch rauskam oder vor 12 Jahren mittlerweile, gesagt, das ist der bekackteste Buchtitel, den ich mir nie für ein Buch gewünscht hätte.
Ah, der kam viele, nicht von mir?
Nee, der kam nicht von mir. Viele Kollegen und Kolleginnen haben aber auch immer gesagt, ja gut, der verkauft sich aber auch gut. Und der ist ja, und 2012 sagte man eben dann, oder 10 sagte man solche Sätze dann auch, ist ja irgendwie auch witzig. So, es war halt eine andere Welt damals. Und ich stehe hinter dem Inhalt dieses Buches, weil es ist eigentlich, wenn man Bock hat, kann man das ja nochmal lesen, da sind viele Parallelen zu Alles muss raus. Also wie ich die Welt betrachte, da geht es ganz wenig um Sex. Ein lustiger Leserbrief, den ich zu dem Buch bekommen habe, war von einem Bundeswehrsoldaten, der mir dann schrieb, er habe sich dieses Buch gekauft, um damit masturbieren zu können, wenn er im Auslandseinsatz ist. Er hat aber geweint. Er konnte nicht damit masturbieren, weil es so traurig ist. Also es gibt eine große Titel-Inhaltsschere dazu.
Du hast in einem Interview gesagt, das ist so eine abgetroschene Frage, ich habe von Ihnen gelesen.
Ja, genau.
Du hast,
Sie waren zu Gast bei...
Ja. Du hast in einem Interview gesagt, selbst im Menschen, der am schlimmsten amoralisch handelt, steckt eine Person, die nachvollziehbar ist. Wenn du jetzt solche, wir müssen jetzt Putin nicht nehmen, weil ich glaube, das ist gar nicht so unnachvollziehbar. Für mich ist es eher nachvollziehbar, aber für jemand, der, wie du jetzt auch da ein bisschen mehr drin ist, da kann man sicherlich Gründe finden, aber wenn ich die Szene in El Salvador nehme, da war ja auch nun jemand, der nicht skrupellos genug war, skrupelvoll genug war, jemanden nicht zu ermorden. Also wenn du solche schlimmen Dinge siehst, kannst du da tatsächlich schon auch sagen, ja, der wird schon seine Motivation, oder es ist nachvollziehbar, oder wie meinst du diesen...
Ich meine es so, dass wir können es an dem Beispiel machen, die Person, die diesen Jungen umgebracht hat, hätte ich diese Person getroffen, dann gibt es Myriaden an Gründen, warum er die umgebracht hat. Mhm. Und sei es Spaß. Also nehmen wir mal den perversesten Grund. Er hat Spaß daran, einen anderen Menschen zu quälen. So, und dann unterhältst du dich mit diesem Menschen und irgendwann kriegst du raus, wahrscheinlich, dass diese Person im Leben so viel Leid erfahren hat, dass sie zu dir sagt, das ist Spaß. Ich würde aber in so einem Interview dann zu der Person sagen, du Junge, das ist nicht Spaß, den du da empfindest, sondern das ist das einzige Ventil, was deine zerstörte Seele noch hat. Und die redet dir ein, dass du Spaß empfindest. Mhm. So. Ich habe wirklich furchtbare Menschen kennengelernt, die wirklich ekelhafteste Dinge getan haben, die ideologische Vorstellungen von der Welt haben, die ich absolut verachtenswert finde. Vermutlich würde ich mit jeder dieser Personen ein Schnäpschen trinken.
Was war denn die furchtbarste? Also wo würdest du sagen, das war jemand, da war es wirklich auch...
Okay. Da gibt es keine, du kannst, hast keine Skala, der most grausamste Person gibt es nicht. Die sind immer in allen verschiedenen. In jedem grausamen Menschen steckt wirklich auch immer ein Mensch, der dich für einen interessanten Moment. Also es gibt natürlich auch Arschlöcher, die Idioten oder perverse oder kranke Menschen sind. Mit denen nicht, aber ganz viele von denen sind dann einfach so im Kern einfach ganz normale Personen, die irgendwo, irgendwann im Leben den falschen Abzweig genommen haben, moralisch gesehen, der dann zu sehr unangenehmen Konsequenzen in der Wirklichkeit geführt hat.
Naja, es gibt ja das Bon mot von Jopi Heesters über Adolf Hitler, das wir alle noch im Ohr haben. Privat war er ganz nett.
aber wahrscheinlich war er privat.
Wahrscheinlich war er privat ganz nett, ja genau. Aber es ist natürlich, man mag dieser Person so eine Zuschreibung nicht gönnen, so will ich es mal sagen. Ne?
Ich finde es auch ganz furchtbar. Ich habe jetzt so Fotos gesehen aus Berlin, aus den ersten Gegendemonstrationen. Und wenn dann jemand im Plakat, da hielt jemand so ein Plakat hoch, irgendwie Putin, tun uns doch den Gefallen und lass uns vorspulen zu der Stelle, wo du dich im Bunker erschießt. So. Wenn du so, das ist witzig, irgendwie für die Leute auf den Demos, dieses, den sozusagen, wenn, das habe ich auch vor kurzem nochmal, ich finde es so, Leute, hört auf, euch für Seiten zu entscheiden, weil immer wenn du dich für eine Seite entscheidest, unterstützt du den Krieg, weil das ist genau das, was Krieg und Gewalt will, dass du dich für eine Seite entscheidest und gegen eine andere Seite bist. Da gibt es irgendwie so diese, jetzt wird so ein Video aus der Ukraine gefeiert, wo so eine ukrainische Omi so einen russischen Soldaten fertig macht.
Ja, ich habe es vorhin gesehen, ja. Und dann irgendwie sagt, nimm Blumen oder Sonnenkerne mit, damit wenn du hier dann liegst, damit du, damit die Erde dann, damit Blumen wachsen.
Genau, damit du wenigstens Dünger bist. Vernünftig. Ja, so. Ja, die Omi ist total mutig und wir können diese Omi feiern. 150.000 russische Soldaten bedeutet 300.000 Eltern, die jetzt irgendwo in diesem riesigen Land sitzen und sich unfassbare Sorgen um ihr Kind machen.
So. Ja, wir tun ja auch gerade so, als wären diese 100.000 Soldaten da alle zu 100%, ich sag mal, freiwillig in Anführungszeichen dort. Ich vermute mal, der ein oder andere wird sich, also ich erinnere mich an die Runde, die dort saß vor Putin. Jetzt sind wir halt doch wieder da, aber es ist ja auch spannend, es ist ja etwas, was uns betrifft. Der Sicherheitsrat war es, glaube ich, und die schauten zum Teil schon recht verzweifelt, die älteren Herren. Und versuchten ja auch abzuwägen und zu sagen, naja, man sollte vielleicht der Ukraine noch mal kurz Bescheid geben und wurden dann ja von Putin abgekanzelt und stotterten sich dann ein, ja, ich bin dafür zurecht. Ja. Und ich glaube, und das ist ja sehr, sehr toll, was du da sagst, wir gehen davon aus, dass da jetzt 100.000 Soldaten, Soldatinnen, weiß ich gar nicht, ob es bei den Russen, gibt es auch Frauen?
Nicht, dass ich wüsste.
Dass da, also sagen wir mal, 100.000 Soldaten alle mit Inbrunst und Werbe sagen, jawohl, also ich will es nicht rechtfertigen, ne, aber ich glaube nicht, dass das die gesamte Armee betrifft. Das sind ja zum Teil auch Menschen, arme Schlucker, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ne?
Sind sie. Also der Gesprächspartner aus Russland sagte mir auch, er versteht diese armen Soldaten nicht, die sogar beschissen bezahlt sind dafür, dass sie da nicht in diesen Krieg wollen.
Ja, genau.
So, wir müssen vorsichtig sein mit dem, was wir fordern. Und ich finde, es gibt eine Forderung, auf die wir uns alle einigen können, und die heißt nie wieder Krieg.
Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen die Suche nach Sicherheit im Kollektiv, zu sagen, mir ist es einfach zu komplex, ich verstehe nicht, warum. Ich hab dem Joachim gestern draufgeschaut, ich habe es noch nicht verstanden. Ich musste mich schon echt reinlesen und reingucken, weil ich sage, also ganz plakativ, ich verstehe gerade nicht, was der Putin macht, ich verstehe es einfach nicht. So, und wenn du
Otto Normalverbraucher so.
Und dann bist du Otto Normalverbraucher und du gehst deinem Job nach und du hast vielleicht auch nicht Zeit, so ausgiebig Nachrichten zu lesen oder die FAZ von A bis Z und dann landest du im Kollektiv und denkst, ja, ich im Endeffekt bist du die Person oder die Meinung der fünf Personen, mit der du dich umgibst, tralala. Und dann entsteht da vielleicht was, wo du selbst nicht hinterfragst und sagst, ich habe einfach gar nicht die Zeit, meine Meinung zu bilden, ich bin jetzt einfach dafür oder dagegen. Und ich werde teilweise in manchen Phasen, also gestern Abend auch wieder die Nachrichten geguckt und ich war auch in einem Kurzmoment, wo ich gesagt habe, wäre nicht die Lösung, den Putin einfach zu erschießen, wäre das eine Lösung, dass wir das alles schnell beenden? Weil du siehst halt auch bei TikTok und bei Insta diese Reels und siehst irgendwie Soldaten, die ihre kleine Maus da in die Hand nehmen und ihre Tochter oder ihre Freundin und die trennen sich und wissen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich nochmal lebend sehen, ist sehr, sehr gering, weil viele sagen, okay, die russische Armee ist eine krasse fucking Maschine und eine der stärksten überhaupt. Und das ist halt, vielleicht ist es einfach auch so dieses, man hat nicht die Zeit, sich richtig zu hinterfragen oder eine richtige Meinung zu bilden und du landest im Endeffekt da, was natürlich auch nicht die richtige Antwort ist. Aber ja, also wie kann man sich denn, also was wäre denn jetzt deine intellektuelle Empfehlung, deine emotionale Empfehlung? Wie kann ich mich jetzt, was mache ich jetzt am besten? Also wie gehe ich mit dieser Situation um, der Mischung aus, ich weiß nicht, was für eine Meinung ich habe. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem Europakrieg oder Dritten Weltkrieg. Was kann ich jetzt am besten tun?
Ja, Wut auch, ne? Man ist ja auch
wütend. Ja. Also was ich grundsätzlich für jeden Konflikt, den wir auf der Welt haben, empfehle, also in meinem sozialen Umfeld, ich will jetzt ja auch nicht so alter Mann-mäßig das so belehren, also was ich, ist eine Empfehlung, jeder kann machen, was er will. Punkt. So, jetzt sage ich, was ich empfehle.
Und dann die Pfeife.
Wenn du nicht dort warst, wenn du diesen Konflikt nicht persönlich erlebt hast und du keine öffentliche Aufgabe hast, also kein Politiker bist, dich irgendwie eine Haltung haben musst, um dich wegen, als politische Konsequenz, um sich zu positionieren, dann entscheide dich einfach nicht für eine Seite, sondern entscheide dich immer für das, was du Zivilisten beider Seiten wünschen würdest. So, Soldaten sterben, das ist deren Beruf. Du kannst sozusagen jetzt nicht wünschen, dass keine ukrainischen Soldaten sterben sollen. Du kannst nicht wünschen, dass keine russischen Soldaten sterben. Das ist einfach deren Beruf, dass ein Sterberisiko, ein hohes drin ist. So, stell dir vor, nehmen einen anderen Konflikt. Was wünschst du dir für die Bewohner Myanmars und, einfach die Bewohner Myanmars. So, da ist eine Junta, eine Militärjunta, das Land ist unterworfen. Das ist einer der wenigen Länder, die gesagt haben, Putin, super, was du da machst.
Und Trump, ne?
Und Trump, genau. Und wenn du da sagst, ich wünsche mir für diese Bewohner Freiheit, irgendwie Gesundheit, Demokratie, Reise, dann sei für diese Dinge, steh für diese Dinge ein. Also, wenn du sagst, Putin muss sterben, sag nicht, Putin muss sterben, sag, ich stehe für die Demokratie ein. Ich stehe für das europäische Bild der Demokratie ein. Und ich stehe nicht dafür ein, dass europäische Demokratie sofort in Russland funktionieren muss. Das funktioniert ja auch nicht. Das ist ja eine andere Welt dort einfach. Sondern und kämpfe dafür. Mach die Stimme laut für diese Werte und nicht gegen andere Leute. Weil damit machst du dich zu einem Werkzeug eines Krieges im Social Media zum Beispiel.
Aber das heißt natürlich auch in den Arsch hochbekommen, in Bewegung kommen und halt, genau. Und das können halt, glaube ich, echt die wenigsten. Und ich glaube, die allerwenigsten wissen auch einfach, was sie für eine Power haben, was sie für eine Kraft haben, zu sagen, ja jetzt ist hier irgendwie in Isenburg ist eine Mahnwache, aber ja, was soll ich denn da? Ich ist hier in Isen. So, und die denken immer nur ganz, ganz klein, halt eben nicht wie du, zu sagen, nee, ich gehe raus und mache darüber eine Reportage und saß der Welt, was da draußen passiert. Und
du musst nicht mal was machen. Das reicht, wenn du das verinnerlichst, dass es nicht darum geht, sich für eine Seite zu entscheiden. Es reicht, wenn wir in unseren freien Herzen den Gedanken tragen, dass wir für Freiheit und für demokratische Werte stehen. Reicht es doch.
Wenn das drin ist im Kopf. Und in unserem Umfeld das einfach auch weitertragen, ne? Das ist ja das Wichtige. Und genau sowas, ich neige auch immer, aber es ist Angst, es ist Wut, dann zu sagen, ja, eigentlich müsst ihr eben eine Kugel durch den Kopf, also ich denke und ich will das nicht, ist genauso, wie du sagst, weil damit ist ja auch überhaupt nichts gewonnen. Nee. Kommt ja der Nächste. Ne?
Also, du hast die Separatistenführer, also die sind ja alle schon da.
Also so. Im Gegenteil, es wär wahrscheinlich noch schlimmer, wenn es irgendeinem gelänge, ein Attentat zu verüben, du liebe Zeit, da sind ja schon ganz andere Dinge geschehen, also gerade Erster Weltkrieg etc.
Ich wollte mal fragen, giltst du eigentlich jetzt draußen, oder in den Medien, bei den Profis, giltst du jetzt als Ukraine-Experte? Also bist du da schon so in der Schublade drin oder wurde einfach gefragt, weil du da die Erfahrung
hast? Ich wurde gefragt, habe ich heute auch wieder eine Anfrage bekommen, aber ich habe nächste Woche Geburtstag. Ich bin halt kein Experte, man kann mich eher zu, so was wir hier gerade besprechen, also natürlich weiß ich, was da passiert, ich kann die Geschehnisse einordnen, ich weiß im Zweifel mehr als andere, weil ich eben mit Leuten von vor Ort Kontakt halte und die informieren mich direkt. Ich glaube, also ich würde eher sagen, dass so eine moralische Einordnung, also so, das ist das, was eher von mir jetzt besonders bei ProSieben eben gewünscht ist, was ich auch gerne leiste, aber ich muss echt aufpassen, weil wir eben gerade ja diese Spezialpodcasts machen und wir arbeiten einfach gerade wieder 20 Stunden pro Tag an diesen Sachen. So, irgendwann ist die Energie auch raus und das Jahr hat gerade erst angefangen.
Wird die Welt denn weniger komplex, wenn man so wie du so viele Dinge erlebt und so viele Facetten erlebt? Also verstehst du die Welt besser oder wird sie eher komplizierter? Also gerade wenn du jetzt wie in deinem Buch über Mogadischu, über El Salvador, über all diese Dinge, alles muss raus, berichtest, kriegst du ein kompletteres Bild von der Welt oder verschwimmt sie? Oder ist es besser, gar nicht so viel über sie zu wissen, um sie zu mögen?
Leider, es wäre das Beste, wenn alle Menschen der Welt die Möglichkeiten hätten, wie ich sie habe. Dann hätte man einen schlimmen CO2-Fußabdruck, wenn alle so viel fliegen würden. Aber dieser Satz, die Welt wird ja immer komplexer, ist ja eine Kapitulation vor der Komplexität der Welt, weil du damit einfach schon sagst, ich kann ja eh nicht. Also wird ja immer komplizierter alles. Also deswegen, und es stimmt, die Welt wird immer komplexer, weil wir einfach so viele Möglichkeiten haben, weil es irgendwie gefühlt wöchentlich Weltgeschehnisse gibt. Aber was die Welt im Kern zusammenhält, ist gar nicht so komplex. Und zwar sind das wirklich einfach nur ganz einfache menschliche Bedürfnisse. Und wenn die behindert werden, wenn die gestört werden, ja, Liebe, Abendbrot, Fernsehserien, Gemütlichkeit, keine Angst vorm Tod, vielleicht älter als 50 werden.
Also das sind keine Angst vorm gewaltsamen Tod, sagen wir es mal so.
Genau, keine Angst vorm gewaltsamen Tod.
Ja, weil der andere steht ja vor der Tür. Also es ist ja quasi immanent.
Unausweichlich.
Unausweichlich, ja genau.
Und wenn eins dieser jetzt sehr simpel klingenden Bedürfnisse gestört ist, kommen die Konflikte. Und die werden immer komplexer. Aber am Ende sind wir alle, ist die Welt nicht so kompliziert. Weil jeder Konflikt der Welt hat eins, da stimmt eins von diesen Dingen nicht. Oder mehrere.
Aber wird die Welt denn tatsächlich komplexer oder kriegen wir einfach immer mehr mit durch Social Media, durch die ganzen Medien? Weil Kriege gab es ja schon immer, also die gab es vor 10.000 Jahren am Ende natürlich schon. Sicherlich aufgrund der geringen Menschenzahl wahrscheinlich noch nicht und aufgrund der, weil wir noch keine Maschinengewehre und all diese Dinge hatten, war das alles noch ein bisschen einfacher. Aber ich sag mal, so in den letzten 100, 150 Jahren, schätze ich mal, hat sich die Welt gar nicht so sehr verändert. Man sagt ja sogar allenthalben, sie ist eigentlich sogar ein bisschen friedlicher geworden, wenn man mal so...
Statistisch gesehen.
Wir kriegen es halt ständig auf den
Tisch.
Die
Werkzeuge sind anders.
Und das ist für mich auch die Frage, also es geht ja gar nicht um Schuld, es geht um Beteiligung, aber ist denn, stecken wir nicht eigentlich auch schon seit wann gibt es Facebook? Seit 10 Jahren, also dass da wirklich viele Leute drin sind. Und in dieser Zeit haben sich aus meiner Sicht auch die Medien so hochgejatzt, also sprich, ich sag's immer wieder, ich habe mal in der FAZ, in der Altehrwürdigen, eine Schlagzeile gelesen, Jens Spahn will, dass Altenpfleger länger arbeiten. Und klar, das impliziert, man denkt, oh, jetzt sollen die keine 18, sondern 15 Stunden arbeiten. Nee, im Text stand dann, er wollte nur, dass diejenigen, die jetzt in Teilzeit sind, vielleicht wieder in Dreiviertelzeit oder in Vollzeit kommen. Und der wurde dann im Laufe des Tages auch korrigiert, dieser Titel, eben auf die Aussage, die es ja wirklich betrifft. Sind denn die Medien da nicht auch so ein ganzes Stück dran beteiligt? Ein Freund von mir sagte letztens gerade, es gibt jetzt ja diese Bewegung, ich glaube, The Last Generation, also Menschen, die tatsächlich glauben, sie sind die letzte Generation, also die wirklich diese Angst haben, nach ihnen kommt nichts mehr. Und ich dachte mir so, wenn ich vor 20 Jahren geboren worden wäre, die ersten 10 Jahre gut geschenkt, ist man irgendwie so unterwegs und dann fängt man aber an, sich zu interessieren und die letzten 10 Jahre sind diese Menschen quasi medial gebildet worden und man hört ja, ich erinnere mich vor 10 Jahren, was war Fukushima wahrscheinlich, Katastrophe, Krise, Endzeit, also es gibt ja Menschen, die in einer medialen Welt aufgewachsen sind, die, wenn man es will, eigentlich nur noch von Krisen und Katastrophen berichtet. Ist das gut? Also die Menge ist erheblich mehr natürlich als früher.
Die Geschwindigkeit ist wahnsinnig erschöpfend. Die Nachrichten sind unverändert. Also dass Nachrichten schon immer dramatisch, schlecht, negativ sind, große Nachrichten, war eigentlich schon seit es, glaube ich, Journalismus gibt, weil sie es einfach auch besser verkauft. Also das ist einfach dieses Argument. Jetzt besonders im Internet ist natürlich das Dramatische, man versucht diesen sterbenden Markt, Printjournalismus, zu retten mit Online-Journalismus, hat dann eben solche Effekte wie bei der Bild Online, dass du halt so dramatische Schlagzeilen generierst, um Klicks zu generieren. Und die Währung ist nicht mehr Relevanz, sondern die Währung ist geteilt. Und damit daraus vermeintlich wird eine Relevanz abgelesen, aber es stimmt nicht. Und ich glaube, international ist es so, dass eben dieser Zugriff auf alle Informationen zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt vermittelt uns das Gefühl, dass wir an einem Abgrund stehen. Aber selbst in den schlimmsten Krisengebieten der Welt ist es friedlich. An einem Tag, an dem wir an einem Frontabschnitt im Irak beschossen wurden, an dem ich eine furchtbare, auch nur erzählt, Situation erlebt habe, gab es abends Reis mit Hühnchen im Schneidersitz. Und ich fand es so toll. Das ist dieser Abend bei dem kurdischen Kommandanten in seiner Basis. Und es gab eben dieses Reis mit Hühnchen, ist wie eine Urlaubserinnerung. Und am selben Tag war ich Zeuge, wie ein Mensch durch großkalibriges Geschütz zerrissen wurde. So. Und es ist trotzdem, es ist eine Urlaubserinnerung. Und die Sonne geht unter, warmer Wind weht, wir trinken heißen Tee, alle Socken riechen nach Fuß, weil alle Soldaten, wir sind alle sehr lange wach gewesen. Und das ist so, an jedem Ort der Welt existiert Schönheit, egal wie grausam der Ort ist. Deswegen ist die Welt nicht dramatischer, aber die Welt ist dramatischer, wenn du halt die ganze Zeit dich mit diesen Nachrichten vollballerst.
Und ich glaube, das ist ja aber auch die Botschaft, ne? dass eben beides nebeneinander existiert. Ich muss mich auch immer wundern, wenn man sagt, ja, der ist unmenschlich. Und ich pflege dann zu sagen, nee, der ist menschlich. Also das ist halt, der Mensch hat alles. Also der Mensch kann, wie du sagst, der kann jetzt jemanden erschießen, weil er Soldat ist und abends irgendwo sitzen, weil eben gerade mal kein Beschuss ist und was essen und einen Witz erzählen. Was mich ganz anderes fällt, was mich im Übrigen auch so ein bisschen, ja, geärgert wäre jetzt zu viel gesagt, aber es gab ja diesen Ausrutscher oder Auslacher von Laschet da im Krisengebiet, wo er gelacht hat und ich mir dachte, ja mein Gott, klar, hat Pech gehabt, sie haben ihn halt gerade erwischt, aber es ist ja so ein bisschen wie beim Leichenschmaus, wo man auch sagt, jetzt reden wir nicht über den Toten und trauern, sondern jetzt lachen wir, weil spätestens, wenn wir nachher auseinandergehen und zu Hause sind, weinen wir eh, also lass uns jetzt einfach mal... Ja.
Ich glaube, bei der Laschet-Situation war das aber so, als hätte Laschet nicht beim Leichenschmaus gelacht, sondern bei der Totenrede. Das war das Problem, dass er einfach im falschen Moment
super dämlich war. Timing ist alles, ja.
Super dämlich, ich will es auch gar nicht.
Ich wollte den Thilo ganz kurz nochmal fragen und ich versuche es jetzt möglichst redegewandt und intellektuell und investigativ zu fragen. Warum hast du damals dem Reichelt nicht in die Fresse gehauen?
weil ich so nicht bin.
Ach so, Mann!
Okay. Weil ich einfach, ich meine, weißt du, kannst mich doch hier nicht hier einen halbstündigen Vortrag halten lassen über die Ausgeglichenheit der Menschheit. Es gibt nicht das Böse im Menschen und dann nicht fragen, warum ich Reichelt nicht in die Fresse gehauen habe.
Schmierfing mit seinem offenen, oh, fürchterlich, richtig, kennst du, sind wir im 16. Stock und ich bin geil, oh, fürchterlich.
Ich war erstaunt davon, der hat eine krasse, seltsame Fähigkeit. Der ist in echt ziemlich einnehmend. Also, ich dachte ja auch, ich war super, ängstlich, um ehrlich zu sein, vor diesem Gespräch, weil ich dachte so, der macht einen zur Sau irgendwie. Dann gab es eine seltsame E-Mail vorher, wo drin stand, wir sollen ihm die Fragen vorher schicken. Dann habe ich gesagt, wir schicken auf gar keinen Fall die Fragen, weil wenn wir die Fragen schicken, macht der vielleicht daraus irgendwie so, arbeitet ProSieben-Reporter Thilo Mischke, schickt die Fragen vor einem Interview. Und das ist so,
also klärt auf.
Ja. Genau, du bist halt wahnsinnig paranoid, wenn du den triffst. So. Und dann im Gespräch war der aber total einnehmend und auch ein hochinteressanter Gesprächspartner. Und wir haben das Gespräch gegen 3 Stunden fast. Und er hat dann auch das Interview verlängert, weil wir beide so viel Freude auch aneinander hatten. Wir waren uns nicht unsympathisch und mochten eben, dass wir beide so unterschiedliche Haltungen waren. Und das war wie so ein Fechtturnier.
Aber hast du schon mal für die Bild gearbeitet? Hast du schon mal für die Bild?
Ja, für Bild am Sonntag. Bild am Sonntag. Und damals,
ja, genau. Da der Kreis.
Ja. Damals gehörte die Bild am Sonntag noch nicht zum Bildkosmos, also zumindest redaktionell. Also selber verdammt. Und ich sage auch immer laut: Das war meine Springer-Erfahrung. Es hat gereicht. Nie wieder. Aber das hat Spaß gemacht. Also mit ihm dieses Gespräch zu führen. Wir sind auch beide wahnsinnig, ich glaube, befriedigt aus diesem Gespräch rausgegangen, weil jeder von uns dachte, der andere ist der Verlierer.
Hallo, der Winner ist. Danke, vielen Dank.
Ja. Wobei, ich habe diese Bildreportage auf Amazon gesehen und ich fand ihn nicht so wahnsinnig unsympathisch. Aber ich bin jetzt auch kein Bildfreund. Das war schon sehr spannend. Ich meine, das sind schon Vollprofis. Also auf ihrem Gebiet, ne, natürlich.
Und er macht halt, er sagt das ja auch ganz klar, er macht Boulevardjournalismus. Punkt aus Ende. Es geht um Emotionen, es geht darum, um Transport von Informationen über Emotionen. Und das, was er macht, wenn man es mag, macht er sehr, sehr gut. Wobei, jetzt will er doch irgendwie, Also er ist jetzt komplett raus, jetzt will er doch irgendwie eine neue Plattform. Also irgendwie hat er schon getrommelt und es gibt schon die ersten Feuer und er will sich, er sammelt gerade schon kluge Köpfe zusammen und er will irgendwie eine neue Plattform starten und hat schon...
Ja, soll er machen. Soll er machen. Also, weil für mich war das, er hat sich ja für mich einfach ins Ausgeschossen, also seine Form des Journalismus ist total wichtig, dass es die auch gibt, dieser Boulevard, der sogenannte. Aber das war irgendwann Aktivismus und das hat mich genervt. Das war super einseitiger Aktivismus. Er hat sich ein Ziel gesucht, das Ziel sollte zerstört werden, das Ziel, wenn es nicht zerstört wurde, waren immer alle anderen schuld. Und dass die Bild ein Haufen Scheiße ist, mit dem man nicht mal seinen Fisch einwickeln sollte, ist cool. Sowas braucht
ein Zeitungsmarkt. Raus, ja.
Also der Zeitungsmarkt braucht so ein Blatt. So, weil erstmal, worüber sollen wir uns dann noch aufregen, wenn alle irgendwie cool gleich schreiben? Ist doch cool, dass es ein Spektrum gibt an Meinungen und Haltungen, aber wenn dann plötzlich du das Gefühl hast, dass die Bild so eine Art verlängerter Säbel des Chefredakteurs ist, das ist nicht cool. Wenn einfach alles irgendwie alles gleich klingt und es irgendwie immer nur eine Meinung existiert und dann argumentiert wird, na, wir lassen auch andere Meinungen zu, zum Beispiel in dieser einen Ausgabe auf Seite 12 ganz klein im Kasten. So. Ja. Und das finde ich nicht gut, wenn du die Meinung nicht unterscheiden kannst von einem Artikel. So.
Ich habe mich, ja. hab mich gefragt, und das wäre jetzt auch meine letzte Frage, ich habe mich gefragt, weil ich hatte ja berichtet, also ich habe gestern wirklich so ein bisschen Angst gehabt, weil ich dachte mir tatsächlich, was machst du eigentlich, wenn Putin sagt, so, jetzt noch Polen, und wenn wir schon in Polen sind, dann fahren wir nach Frankfurt oder und keine Ahnung, und dann gucken wir da mal schauen, wie die NATO reagiert und überhaupt. Und ich habe mich gefragt, ob wir, also ich hatte so in den letzten Monaten, ja vielleicht sogar Jahren, das Gefühl, unsere Gesellschaft, dass wir so sehr überhitzen, teilweise auch an Themen, also wenn wir Corona nehmen, du liebe Zeit, wir wären wahrscheinlich schon längst durch, wenn wir alle an einem Strang gezogen hätten. Und ich habe mich so gefragt, ob so manch einer vielleicht auch ein bisschen, also mir ging es, glaube ich, so ein bisschen so, dass ich dachte, es gibt doch schon auch noch wirkliche Probleme. Also Corona ist ein wirkliches Problem, aber Impfen ist kein wirkliches, sondern es ist eine Lösung, ja. Und so weiter. Aber mir fiel schon auf, das geht so schnell, dass wir über unsere Pipi-Kaka-Probleme, über die wir die ganze Zeit oft uns ja streiten wie die Kesselflicker, dass die in den Hintergrund treten. Da muss nur einer kommen und sagen, so, ich laufe jetzt einfach mal bei euch ein und guck mal, wie ihr reagiert. Meinst du, dass das Gesellschaft, also dass der ein oder andere, also dass uns das auch nicht was nutzen kann, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass wir als Gesellschaft vielleicht auch mal wieder merken, hey.
Ganz kurz, Joachim, ich hatte jetzt gerade den Anfang der Frage vergessen. Was war das?
Nein, ging es euch nicht auch so? Also bei mir war es wirklich so, dass ich dachte, ey, es gibt wirklich Wichtigeres, ja, als sich über so einen Quatsch tagtäglich zu streiten. Ja, ruckzuck hast du.
Die Möglichkeit wird sein, wenn jetzt dass sich alles wieder beruhigt, redet in 4 Wochen kein Schwein mehr drüber. So, und dann können wir uns wieder.
Frage zurück.
Dann können wir wieder, dann sind wieder die üblichen Probleme: Fahrkartenkontrolleure, Milch wird zu teuer, Autobahn hat.
Hast du mal die Spritpreise gesehen?
Genau, dann kommt das wieder. So, das wird einfach alles wieder kommen. Und das ist auch gut, dass es wieder kommt, weil wenn die ganze Zeit, dann würden wir alle irre werden.
Und genau, da schon, waren wir ja. Ich habe schon mal für eine deiner nächsten Sendungen uncovered, Nachtdienst an der Aral-Tankstelle. Das ist Schmerzgrenze.
Ich vermute, das ist wie die Gangs in El Salvador.
Ähnlich. Ich wollte ganz kurz
im Späti am Nollendorfplatz.
Ja, ich wollte ganz kurz ein bisschen harmonisch raus. Du bist ja auch ein Literat, ein Buchexperte, auch familiär. Ob du momentan Buchtipps für uns hast für das Jahr,
ist ja eine schöne Frage.
Also ob du gerade Bücher, weil du hast auch viele, vorhin bei Insta habe ich gesehen, viele schöne Titel, viele spannende Romane. Ob du momentan so ein, zwei Bücher hast, wo du sagst, okay, die sind natürlich neben deinem eigenen Werk, das sind gerade echt absolute Buchempfehlungen oder auch von deinen Eltern, wo du sagst, das ist ein tolles Buch, toller Roman.
Also ich habe dieses Jahr, also ich lese relativ viel dieses Jahr, also ist mir ein Buch auf jeden Fall stark in Erinnerung geblieben, das ist das neue Buch von Florian Illies, Liebe in Zeiten des Hasses. Da geht es um, das ist ein sehr, 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 sehr tolles Buch, es ist unfassbar fleißig, weil dieser Mann einfach Tausende von Briefen, Tagebüchern, gelesen hat und eben eine Art Panoptikum aus all den berühmten Schriftstellern, Wissenschaftlern, Musikern des Anfangs des 20. Jahrhunderts, frühen 20. Jahrhunderts zusammengeschrieben hat. Also
Wen bumst Tucholsky gerade in Schweden wo? Wessen Ex-Freundin ist von Brecht? Weil es geht nur um Sex, nur um Betrügen, nur um.
Ich muss los, die Buchhandlung hat noch eine Stunde auf.
Also, aber nicht irgendwie so als Roman, also doch, es ist ganz kompliziert, weil du hast so wie so Tagebucheinträge liest du, die so den Blick auf Deutschland von, ich glaube, es geht von 29 bis 39. Und in dieser Zeit, was erleben all die Leute, die wir aus der Schule kennen, wirklich von Goethe, Einstein, Tucholsky, Brecht, Kurt Weil, hier Helene Weigel, also alle großen Literaten, Künstler, Kreativen des frühen 20. Jahrhunderts, was machen die? Und da ist dann wirklich so, Gottfried Benn geht Kaffee trinken in Friedrichshain, sein Penis kratzt, hat er Syphilis? So, hat er sich angesteckt bei der Prostituierten, die auch gleichzeitig mit dem berühmten Musiker eine Affäre seit 2 Jahren hat. Das ist total spannend, die Zusammenhänge. Und es gipfelt natürlich, wenn 39 das Endjahr ist, eben in diesen furchtbaren Jahren von 33 bis 39, das ist die Hälfte ungefähr, ist dann da dieser Teil, wie du diese Menschen, die so ein liberales, freies Weltbild haben und Deutschland so bereichert haben, plötzlich abhauen. Hermann Hesse, der irre wird in Südfrankreich. Thomas Mann, der nie wieder zurückkommt. Und das ist irgendwie so die ganze Familie Mann, die einfach irre wird an diesem Zustand der Immigration. Leute, die sich umbringen, weil sie nicht mehr nach Deutschland zurückkommen. Also was dieser Krieg auch intellektuell angerichtet hat oder dieser Faschismus. Das ist ein ganz tolles Buch, also kann ich wirklich empfehlen. Und dann lese ich gerade ein Buch, das ist ganz seltsam, das finde ich aber ganz toll. Das heißt Nordstadt und es geht, also ich habe die Hälfte jetzt gelesen, gestern angefangen, ist ein kleines Buch, 100 Seiten, und es geht irgendwie um eine Schwimmlehrerin, die sich in einen Mann verliebt und das ist mit einer ganz besonderen Sprache erzählt. Da geht es eher um die Sprache, ich weiß noch nicht so richtig, worum es geht auch um Vergewaltigung und was macht das mit einer, also im übergeordneten Sinne, was macht das mit einer Frau, wenn eben sexuelle Gewalt ihr gegenüber ausgeübt wird. Ich weiß nicht, was dann der Clou sein wird dieses Buchs, weil ich einfach gerade einfach einer Frau dabei zusehe, wie sie als Schwimmmeisterin in einem Schwimmbad arbeitet und mit einem Typen, der verkrüppelte Beine hat, der dort regelmäßig schwimmen geht, langsam zusammenkommt, eine Partnerschaft bildet. Und das ist ganz toll geschrieben, auf eine extrem außergewöhnliche
Art. Von wem ist da der Autor?
Findet ihr die Hörer denn schon?
Genau. Der Mann ist ein Profi. Aber ich wollte noch ganz kurz fragen, warum nie Taschenbuchen immer Hardcover und so gelesen? Das sieht man sogar auf den Fotos, auch wenn man es nicht weiß, dass man sie direkt wieder in den Verkauf packen kann.
Ja, weil ich ein Buchhändlerkind bin und da kriegt man Bücher nicht geschenkt, sondern die müssen immer wieder zurück ins Sortiment.
Ah, ist wirklich so? Vielleicht das auch dein Buch, das schon mal in den Händen von Tilo getragen wurde.
Das Schlimmste, was man mit einem Buch machen kann, ist Eselsohren rein, um die Seite zu merken. Also ich in Fachbüchern streiche ich jetzt mittlerweile schon immer mal an, weil da finde ich es ganz okay. Aber das tut mir auch schon sehr, sehr weh. Aber es gibt wirklich
Leute, Lesezeichen.
In Hardcover-Bücher.
Ja, ich sag ganz ehrlich, meine Bücher sind teilweise in Kompeilsuppe gebadet, weil ich die mir in der Tasche mit rumpack und dann den Rest essen und dann alles in die Tasche und dann packe ich so aus und denke so, oh, jetzt ist die ersten 20 Seiten mit Tongtai. Naja, gut. Also ich
kauf dir Hardcover, das dann passt du mehr auf.
Ja, stimmt. Ja. Die sind so teuer. Ja, ich glaube, Florian, aber du hast auch 26 Euro.
Ja, aber wenn du ein Hardcover kaufst, dann ist es sozusagen, das hilft, das ist für den Autoren und für natürlich auch für die Verlage und wieder für den Kapitalismus, aber das ist diese das ist die Anerkennung dieser Arbeit. So,
Und außerdem riechen sie besser.
Sie riechen besser, sie sehen besser im Regal aus.
Ja, ich schnüffel immer.
Und ich habe ganz kurz noch ein Foto und so, dass wir
jetzt hätten
wir wahnsinnig gut, dass das Eintracht-Logo zu sehen ist. Der Tilo ist ja so ein riesen Fußballfan.
Genau. Größtes Interesse für Fußball.
Genau. Perfekto, vielen Dank.
Und wir empfehlen natürlich ein Buch, das wir jetzt erst beide zum Teil nur gelesen haben, aber ich verspreche, ich lese es ganz und ich kaufe es auch noch. Gibt es überhaupt im Hardcover?
Ja, klar.
Und ich kaufe es im Hardcover, weil die ersten beiden Kapitel gehen unter anderem um deine liebe Großmutter, die stirbt, aber auch um Freundschaft und es sind wirklich tolle Inspiration. Es sind grausame Sachen drin, so wie die Welt eben ist. Und ich kann es wirklich, wirklich nur empfehlen.
Ja.
Obwohl ich erst diese beiden Seiten, man weiß, kleine Fenster bedeutet Gefahr. Also nie in Hotels mit kleinen Fenstern.
Fast wie bei kleinen Männertoiletten.
Naja. Und es genauso ist, und es ist ein unglaublich spannendes Buch. Und ab 1. März gibt es es auch zu kaufen im Trömer. Nee.
Buchhalle.
Ja, nee, welcher Verlag?
Also Trömer ist der Verlag,
genau. Der Trömer, ja, genau. Im Trömer.
Und ich wollte ganz kurz nochmal wegen der tollen Zusammenarbeit, ich glaube, der Vorname ist Ann-Kathrin, Frau Wienbrücke. Wir hatten viele Mails ausgetauscht. Sag ich den Nachnamen richtig? Wienbrücke?
Ja, ist richtig. Ist richtig. Ja.
Vielen Dank.
Shoutout für Ann-Kathrin.
Ja, also das war, hat echt mega Spaß gemacht. Die war sehr flott, sehr schnell, toll. Also vielen Dank für die Zusammenarbeit und für die Organisation dieses Interviews. Dankeschön.
Und für den Podcast an dich, lieber Thilo Mischke, dass du das mit uns gemacht hast.
Klar.
Wir promoten
war ja lustig.
Bis wir, genau, es war lustig und es war auch spannend und toll, jemanden da zu haben, der die Welt einfach zumindest besser kennt, als ich sie kenne. Ja. Und dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin und wir verfolgen dich auf Instagram und da könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das natürlich auch tun. Und schönen Abend.
Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschert.